Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mit Gretas Schulstreik hat es begonnen. Inzwischen ist Fridays for Future in 100 Ländern aktiv. In Deutschland gibt es 600, vielleicht auch schon mehr Ortsgruppen. Und der Druck, den die jungen Leute machen, der setzt offenbar die Politik und die Wirtschaft auch in Bewegung. Klima steht jedenfalls bei allen auf der Agenda. Aber wie bleibt man jetzt am Ball? Das ist ja meistens das Schwierige, solche Dinge dann auch tatsächlich am Rollen zu halten. Kann und sollte der Protestfunke überspringen auf andere Teile der Gesellschaft oder ist er das vielleicht in Ihrer Familie längst? Gehen Sie gemeinsam demonstrieren oder sind Sie froh, dass Ihre Enkel endlich mit dem Thema kommen, wo Sie schon die ganze Zeit nachhaltig leben? Darüber wollen wir in diesen zwei Stunden reden. 0800 2254 2254. Können Sie dazu anrufen oder eine E-Mail schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Der aktuelle Protestfahrplan, der sieht so aus. Am Freitag, den 20. September, ist ein weltweiter Klimastreik angesetzt, um zum Beispiel die Aufmerksamkeit zu richten auf das deutsche Klimakabinett. Das tagt ja am 20. Wir reden auch die ganze Zeit vorher schon miteinander, aber am 20. sollen Beschlüsse fallen, die man dann am 23. in New York als Staats- und Regierungschefs in der UN-Vollversammlung über Klimaschutz einbringen will. Klimastreik braucht aber natürlich Teilnehmer. Der Protestwille muss also weitergetragen werden. Geschieht das eigentlich? Das frage ich jetzt nach München. Da begrüße ich nämlich Lucy Weber. Sie ist 22, studiert Biologie, beziehungsweise engagiert sich jetzt im Moment viel mehr, als dass sie Biologie studiert, nämlich bei Fridays for Future in der Münchner Ortsgruppe. Ich grüße Sie, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Begrüßung.
Seit wann tun Sie das denn? Seit wann engagieren Sie sich?
Seit grob Anfang Februar, also schon doch eine ganze Weile.
Ja, was war da der Auslöser?
Ich war in Aachen für ein Seminar über Schifffahrt und Umweltverträglichkeit und bin da im Prinzip zufällig in den Protest in Aachen reingelaufen und war so berührt von diesen Menschen und von diesen jungen Menschen, die diesen Protest zum ersten Mal wirklich ausleben und auf die Straße tragen, dass ich, glaube ich, in diesen zwei Stunden dreimal fast angefangen hätte zu weinen. Und dann bin ich zurück nach München gekommen und war, okay, ich möchte mir das anschauen. Habe es mir angeschaut, waren zwei Plenar der Ortsgruppe München und plötzlich steckte ich schon ziemlich tief drin.
Ja, weil das ist ja oft so, dass man zwar berührt ist und auch denkt, oh, ich müsste mal, aber dann eben doch nicht macht. Was machen Sie eigentlich tatsächlich konkret, wenn ich sage, Sie engagieren sich?
Also in meinem Fall ist das, also kann man es vielleicht nach verschiedenen Ebenen so ein bisschen aufdröseln. Also ich habe zuerst angefangen, bundesweit Sachen zu machen. Also ich war sehr stark in der Erarbeitung von den politischen Forderungen mit dabei und habe auch mit drei anderen die Gruppe koordiniert, die das bundesweit gemacht hat. Wir haben auch zum Beispiel die Pressekonferenz dann organisiert im Anfang April. Ich war ein bisschen bei der Europawahlkampagne mit dabei, saß an zwei runden Tischen in Berlin und am runden Tisch mit der Bayerischen Landesregierung. Und aktuell mache ich ja, die Kommunikation zum Beispiel mit Parents for Future und den anderen For Future-Gruppen. Also das heißt, das ist eine super breite Bandbreite. Man kann das häufig gar nicht so genau einordnen.
Und es klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge, ganzer Menge Zeit, die Sie
definitiv.
Also ich habe mich immer gefragt, wenn Sie jetzt auch sagen, ich koordiniere dies und koordiniere das und wir Plenum hört sich an, als wenn man da um den Tisch sitzt. Aber Sie arbeiten wahrscheinlich auch ziemlich viel mit, über Facebook, über WhatsApp, oder?
Also die Organisation läuft zumindest bundesweit über WhatsApp und da werden Besprechungen beispielsweise über Telekonferenzen gemacht. Das läuft meistens über Zoom. Das heißt, ja, das ist im Prinzip fast alles online. Ab und zu gibt es dann natürlich so Treffen, zum Beispiel in Berlin, wenn man so eine Pressekonferenz vorbereitet, ist aber eher die Seltenheit. Mhm. Jetzt natürlich vor Ort in der Ortsgruppe München treffen wir uns schon, ja. Das ist dann dieses typische Plenum, wo man um den Tisch rumsitzt und da dann gemeinsam vor Ort mehrere Stunden lang Entscheidungen trifft und arbeitet und ja,
sich auch streitet wahrscheinlich, oder?
Geht. Also es ist unglaublich und total überraschend, wie harmonisch es meistens abläuft. Klar, wir haben vielleicht verschiedene Meinungen, aber ich glaube, wir stehen alle sehr geschlossen hinter diesem, egal was für Differenzen wir haben dieses eine wichtige Ziel. Und dieses wichtige Ziel, nämlich Klimaschutz, ist es wert, dass wir alle anderen Differenzen so friedlich und so harmonisch wie möglich beilegen. Und das merkt man bei uns irgendwie auch in dem Plenar sehr stark.
Und wenn es um Aufgabenverteilung geht, da ist es ja manchmal auch ganz schön schwer. Also diskutieren ja, aber dann eine Aufgabe übernehmen?
Klar, das hängt natürlich auch immer sehr stark von der Aufgabe ab, ob es eine coole Aufgabe ist oder eher so eine nervige Arbeitsaufgabe.
Oder vielleicht eher mal die nervigen Arbeitsaufgaben werden. Kriegen die auch Leute, die sie machen?
Ja, tatsächlich schon. Also ich kann das jetzt natürlich am besten zum Beispiel für die Ortsgruppe München sagen. Da sind wir einfach auch unglaublich viele Menschen, allein im Orga-Team um die 80, die aktiv sind und ja, da werden dann schon sehr aktiv auch Aufgaben auf neue verteilt und es wird auch geschaut, dass wir die Aufgaben gleichmäßig verteilen, dass nicht die 10 Menschen 90% der Arbeit erledigen. Und das heißt, mit ein bisschen Menschen ermutigen, an die Hand nehmen, sagen, hey, wenn du es mal ausprobieren möchtest, ich helfe dir beim ersten Mal, geht es tatsächlich ziemlich gut.
Ja. Wie sieht denn Ihr aktiver Klimaschutz aus? Also fangen Sie auch bei sich selber an?
Ja, absolut. Obwohl ich glaube, dass da meine Definition vermutlich anders ist als das, was Sie jetzt erwarten würden. Natürlich fliege ich innerhalb von Europa nicht und natürlich ernähre ich mich praktisch vegan inzwischen und fahre in ganz Deutschland zu allen Sachen mit dem Zug. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass ich für mich bewusst akzeptiert und angenommen habe, dass der Großteil meiner Verantwortung ist mein Einfluss auf die Gesellschaft und auf die Politik. Und das ist im Prinzip, finde ich, das Wichtigste, was der Einzelne oder die Einzelne tun kann, nämlich diesen Einfluss aktiv zu nutzen. Und das ist neben diesen typischen Konsumeinschränkungsmaßnahmen das, was ich am stärksten tue.
Also dass tatsächlich eben nicht nur Sie selber, sondern Sie sehen Ihre Aufgabe darin, die breite Masse, also dass man viele wird,
ja,
die da kämpfen. Wie reagiert denn da eigentlich Ihr Umfeld? Ich meine, da fangen Sie dann ja wahrscheinlich auch an mit Vorbild, aber auch mit Diskussionen.
Ja, natürlich. Also ich glaube, mein Umfeld reagiert bisher sehr gut. Es liegt vermutlich daran, dass ich dass ich meistens dieses Gespräch nicht anfange mit einem, hey, ihr dürft nie wieder fliegen, sondern mit einem, ich mache das gerade und ich finde das unglaublich wichtig und mir ist es total wichtig und ich möchte da gerne mit dir drüber reden. Und das heißt, in diesen Diskussionen ist es total unterschiedlich. Sehr oft ist es ein, das ist ja schön, dass du das machst, viel Spaß, ich fliege jetzt morgen nach Spanien. Oft kommt viel Akzeptanz, manchmal kommt auch ziemlich viel Widerspruch. Das ist wirklich unglaublich abhängig von der Person und Situation. Das kann man gar nicht so pauschalisiert sagen.
Und wenn Sie, wenn da jemand sagt, ich fliege morgen nach Spanien, du kannst ja die nächste Demo organisieren, versuchen Sie dann irgendwie dagegen zu reden oder beißen sich da lieber auf die Zunge?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, ob ich das Gefühl habe, dass diese Person gerade in der Verfassung ist, um solche Fakten aufzunehmen. Aber an sich, finde ich, muss man da auch gar nicht großartig dagegen reden. Da kann man eigentlich einfach einmal ganz kurz eine Serviette rausziehen, Stift und kurz vorrechnen, was es für Missionen sind und dann runterrechnen, wie viel wir noch verblieben haben und dann fragen, hey, findest du es wert, dass wir diese Mission jetzt für den Flug verwenden und nicht dafür ein Windkraftwerk aufzubauen.
Ja, wahrscheinlich erzählt dann lieber derjenige oder diejenige, die nach Spanien fliegt, das gar nicht mehr, sondern ist dann immer einfach weg, bevor sie sich das alles anhören muss.
Wirklich, das kann auch sein.
Jetzt zum zweiten Gast. Wir haben hier in Berlin im Studio Simon Theune, ist Soziologe und Vorstandsvorsitzender des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung an der TU. Schön, dass Sie da sind, Herr Theune. Hallo. Sie erforschen Protestbewegungen. Wie nah sind Sie an Fridays for Future dran?
So nah, wie man sein kann, wenn man eigentlich noch andere Projekte am Laufen hat. In der Protestforschung ist es immer so, es passieren Sachen und man möchte dabei sein und verstehen, was da passiert. Aber man hat natürlich noch andere Projekte, die erledigt und abgewickelt werden müssen. Was wir jetzt bei den Fridays for Future gemacht haben, ist, dass wir am 15. März eine Befragung gemacht haben in Deutschland und in anderen europäischen Städten. Einfach um zu sehen, wer ist da, was bewegt die Leute, wie sind die eigentlich mobilisiert worden, um zu dieser Demonstration zu kommen damals. Und das gibt schon mal ein paar Aufschlüsse, ein paar Sachen wiederholen sich im Vergleich zu anderen Demonstrationen, ein paar andere Sachen unterscheiden sich tatsächlich auch.
Wer nimmt denn vor allem teil? Ich würde ja vermuten, das wird ja immer diskutiert, gut gebildete, viele, die Abitur anstreben, ich glaube, so war mal eine Aussage.
Da unterscheiden sich die Fridays for Future nicht von anderen Protesten in Deutschland. Die sind mehrheitlich eben von den Leuten geprägt, die besser gebildet und besser verdient sind. Das gilt auch für die Fridays for Future, auch wenn die noch nicht verdienen. Kommen die aus Haushalten, die eher besser verdienen. Und das liegt einfach daran, wer kann sich vorstellen, überhaupt auf die Straße zu gehen, wer kommt auf die Idee. Und das sind eben eher die Leute. Und deswegen sind in Deutschland auch eher die Interessen dieser Leute auf der Straße vertreten.
Und was sagen Sie, was unterscheidet aber doch Fridays for Future von anderen?
Na, einmal natürlich das Alter, das ist offensichtlich. Aber auch der Frauenanteil. Also es sind viele, deutlich mehr Mädchen und junge Frauen bei den Fridays for Future dabei, als im Vergleich zu anderen Protesten. Da ist es manchmal paritätisch oder bei Pegida zum Beispiel sind es mehrheitlich Männer, also deutlicher Mehrheit Männer. Und bei den Fridays for Future sind es 60% Frauen und Mädchen.
Ja. Sie haben jetzt eben oder wir haben jetzt eben gehört, was Frau Weber geschildert hat. Ist das ein typisches Verhalten? Haben Sie, oder kann man von typisch überhaupt sprechen? Also haben Sie das aber schon wiedergefunden?
Ja, also das ist sozusagen der normale Gang der Dinge, dass man reingezogen wird in eine Bewegung, dass man vielleicht vorgeprägt ist durch den elterlichen Haushalt, dass man früher schon auf Demonstrationen war. Und das wäre sozusagen der normale Gang. Es gibt aber natürlich auch Leute, die anders zu den Fridays for Future gekommen sind, die das auf dem Schulhof erfahren haben, die vorher keinen Kontakt hatten zu Protesten und die einfach gemerkt haben, das Thema ist eigentlich was, wo ich nicht zu Hause bleiben kann oder in die Schule gehen kann, sondern was, wo ich mich engagieren muss jetzt.
Und dann, dass man das so in seinen Bekanntenkreis trägt? Wurde ja, darüber gesprochen?
Ich glaube, nee, das haben wir nicht befragt. Wichtig sind tatsächlich, Freundschaften sind wichtig, aber Schule eben auch als ein Ort, wo man sich austauscht über das Thema. Einfach deswegen, weil das Schulstreiks sind und viele Schülerinnen, Mitschülerinnen zu diesen Protesten gehen, dann kommt man natürlich ins Grübeln. Was machen die da? Warum gehen die hin? Und das hat natürlich einen enormen mobilisierenden Faktor. Ja. Ausgemacht.
Ja. Jetzt gibt es am 20., also nächsten Freitag, den weltweiten Klimastreik. Frau Weber, was soll da passieren? Da soll ja der Funke eben auch auf andere übertragen werden, also nicht nur Schüler und Studenten oder Studierende.
Genau, also einmal eine ganz wichtige Sache, die Sie gerade schon angesprochen haben, nämlich es geht nicht nur um den Schulhof, sondern es geht genauso um den Unihof, um den Hof der FH. Und jetzt wollen wir eben ganz klar das Zeichen setzen und ganz klar auch zeigen, es geht eben nicht nur um die drei genannten Orte, sondern es geht auch um jeden einzelnen Betrieb. Es geht um jede einzelne Fabrik, um jedes Unternehmen. Es geht um jeden Freiberuflichen. Es geht um uns alle.
Und weil die Klimakrise Sie die nur an? Alle geht.
Naja, das ist über sehr unterschiedliche Medien. Natürlich, wie immer, über unsere sozialen Medien. Gleichzeitig über ziemlich viele verschiedene Printmedien, wie beispielsweise Zeitungen. Dann haben wir über die anderen Verfüterbewegungen, die sich inzwischen aufgebaut haben, sozusagen wie Sprachrohre in die einzelnen Zweige der Gesellschaft, die Doctors for Future, in die Farmers for Future und so weiter. Gleichzeitig sind wir sehr, sehr proaktiv auf Gewerkschaften zugegangen, auf Großunternehmen und haben da tatsächlich auch ziemlich viele MitstreiterInnen gefunden, die auch ihren Angestellten für den Tag entweder freigeben oder geschlossen als Betrieb hingehen oder zumindest tolerieren, eine lange Mittagspause zu machen und so weiter.
Herr Tönne, kann so ein Tag aktivieren, andere Gruppen aktivieren? Weil es passiert da ja offenbar eine ganze Menge in andere Gruppen als die, die jetzt erst auf die Straße gegangen sind. Haben Sie die Erfahrung bei anderen Protestbewegungen gemacht, dass sowas was bringen kann?
Es ist natürlich für mich als Forscher sehr spannend, was jetzt passiert, weil normalerweise ist ein Streik etwas, wo Gewerkschaften zu aufrufen und dann ist relativ klar, wer kommt dahin.
Genau.
Und in dem Fall ist es komplett anders. Es ist nicht wirklich prognostizierbar, was da passiert. Man hört aus verschiedenen Ecken, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freigestellt werden oder denen es freigestellt wird, dahin zu gehen. Wenn ich jetzt lese, dass schon der Axel Springer Verlag sagt, es ist okay, dass unsere Angestellten dahin gehen, die müssen auch keinen Urlaubstag dafür nehmen, dann ist das schon eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich so nicht vorweggenommen hätte, die ich nicht angenommen hätte. Aber es ist tatsächlich völlig unklar, was passiert. Das wird sehr spannend.
Und vielleicht kriegen wir ja heute schon einen kleinen Eindruck, wer sich wie angesprochen fühlt. Unter der 0800 2254 2254 oder als E-Mail-Gespräch at deutschlandfunkkultur.de können Sie sich beteiligen an der Frage, wie kann eigentlich oder sollte überhaupt der Protestfunke von Fridays for Future weitergetragen werden? 0800 2254 2254. Es geht jetzt hier zwei Stunden lang um die Frage der Fridays for Future, des Protestes. Beteiligen Sie sich nicht, wird in Ihren Familien diskutiert. Wie kann der Funke von Schülern und Studentinnen übertragen werden auf eben vielleicht Leute, die zur Arbeit gehen oder aber Großeltern sind? Wie kann der Funke, sollte der Funke weitergetragen werden, des Protestes? Hier bei mir sind Lucy Weber, die sich aktiv bei Fridays for Future in München beteiligt, und Simon Theune, der sich von Berufswegen sehr stark für Protestbewegungen interessiert. Sie haben schon, Herr Theune, angedeutet, dass das zum Teil, also erstmal das Alter ist ein großer Unterschied zu anderen Protestbewegungen, dass er so schnell so groß werden konnte und eigentlich jetzt auch schon eine ganze Weile läuft. Ist das auch etwas Besonderes?
Das ist tatsächlich besonders, weil es schwierig ist, das Momentum aufrechtzuerhalten, wenn man sagt, wir machen jeden einmal pro Woche diese Demonstration, da immer wieder die Leute zu mobilisieren. Das ist wirklich schwierig auf Dauer. Was bei den Fridays for Future gelungen ist, ist tatsächlich, das in die Breite zu tragen. Also es gibt 600 Ortsgruppen. Das heißt, es ist wirklich an vielen Orten ein Thema. Da berichten die Regionalzeitungen drüber, die Kommunalparlamente beschäftigen sich damit. Das heißt, das geht auch nicht so schnell wieder weg. Das heißt, es bleibt einfach im Gespräch und es wird dann für viele Leute auch interessant, sich da einzubringen dadurch.
Frau Weber, wie haben Sie denn das Gefühl, Sie sind jetzt in München gewesen, aktiviert wurden Sie quasi in Aachen, auch eine große Stadt. Wie viel Kontakt haben Sie zu kleineren Städten?
Also ich persönlich tatsächlich durch die bundesweite und landesweite Arbeit recht viel, weil man da einfach sozusagen die Menschen aus den verschiedenen kleinen Ortsgruppen auch zusammenkommen. Und es ist unglaublich spannend zu sehen, wie diese Ortsgruppen unglaublich verschieden arbeiten, einfach weil nun mal die Anzahl an Menschen, die mitorganisieren, ganz anders sind. Und für eine Kleinstadt oder für ein Dorf sind vielleicht 25 Demonstrantinnen unglaublich viel und ein riesiger Erfolg. Und damit schaffen sie es in die Lokalzeitungen und schaffen es, ihren Gemeinderat dazu zu bringen, Klimaschutz umzusetzen, während wir in großen Städten mehrere Tausende brauchen.
Ja.
Und von dem her ist es ein sehr, sehr inspirierender Austausch, wo wir uns auch gegenseitig super viel weiterhelfen. Und
also das heißt, man blickt
können.
Jetzt von München aus nicht so ein bisschen von oben herab auf so eine 25-Leute-Demo, die da
Nein,
irgendwo...
Nein, gar nicht.
Okay, also ja, aber gut, aber das hat man ja wahrscheinlich auch schon mal anders erlebt, oder? Dass man sich um eben die Breite, die Streuung gar nicht so gekümmert hat in anderen Teune, in anderen Protestbewegungen. Wie war es bei Occupy zum Beispiel? Das hat sich doch eigentlich nur in Städten abgespielt.
Occupy hat sich in größeren Städten abgespielt, aber das war auch gar nicht so eine Bewegung, die in die Breite ging. Also das war in Deutschland waren das tatsächlich ein paar hundert Leute. Erstaunlicherweise ist das immer noch ein Thema. In anderen Ländern war das natürlich größer, aber in Deutschland war es sowieso nicht so eine große Bewegung. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass tatsächlich die Medienberichterstattung mit dafür gesorgt hat, dass das so ein großes Thema geblieben ist, dass Medien darauf angesprungen sind, auch über Greta Thunberg, die als Figur natürlich interessant ist, die diesen Konflikt sehr gut auf den Punkt bringen kann, die gut reden kann. Das hat dazu geführt, dass es tatsächlich auch in der Breite interessant wurde.
Unsere Telefonnummer, die 0800 225 42254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de zur Frage Fridays for Future. Ihre Haltung zum Protest, aber vor allem auch, wie kann der Protest weitergetragen werden? Ich begrüße Anne Peschlow. Schönen guten Tag, Sie rufen aus Freiburg an.
Ja, ich wohne in Freiburg und bin 76 und bin unheimlich froh, dass das jetzt mit den Fridays for Futures losgeht und dass es junge Leute sind. Und das freut mich total, weil ich war in den 70er Jahren dabei bei der Anti-AKW-Bewegung in Wiel und bei den linken Bewegungen in Freiburg vorher und oder gleichzeitig. Und ja, ich finde es einfach toll, weil es für mich zwischendurch wie so eine Durststrecke war, dass nichts passiert ist im Punkt Klima.
Sie sind total froh, sagen Sie. Wundern Sie sich auch ein bisschen, dass das jetzt tatsächlich so durchschlägt?
Ich weiß nicht, ob ich mich wundern muss, weil es gibt natürlich inzwischen auch viel, viel mehr Informationen über die Medien, was ja toll ist, was auch manchmal schief geht und Falschmeldungen und so weiter. Aber ich denke einfach, es gibt eben einfach unheimlich viele Leute, die inzwischen auch viel mehr wissen über das Thema.
Wenn Sie sagen, Sie waren früher sehr aktiv und beobachten, dass Sie hatten eine lange Durststrecke, was würden Sie Fridays for Future, also raten, vielleicht ist das auch verkehrt, aber vielleicht an Erfahrungen mitgeben, wie man bei der Stange bleiben kann?
Also das ist schwierig zu sagen, das weiß ich jetzt nicht. Ich finde es einfach toll, was Sie machen und auch die, dass Sie einfach ganz neue Aktionsformen finden. Also das hatten wir ja damals noch nicht so drauf. Und dass wir vor allem friedlich bleiben, das ist natürlich total wichtig. Also ja, ich meine, ich habe das Ganze in den 70er Jahren eben auch vor dem Hintergrund gemacht mit meinen Eltern. Mein Vater war bei der Nazi-Polizei und ich habe seine Geschichte inzwischen aufgearbeitet. Also das war sozusagen meine Arbeit zwischendurch. Und ja, dass einfach solche Sachen nicht wieder passieren. Also ich bin heute bei diesen Omas gegen rechts. Mache ich mit. Und das ist natürlich keine Riesengruppe, aber wir können einfach auch zeigen, dass es auch ältere Menschen gibt, die auf ihrer Seite stehen. Und ich denke mal, das ist wichtig.
Herr Theune, weil gerade Frau Peschlow sagt, das ist keine Riesengruppe. Oft kommt es ja gar nicht drauf an, ob es eine Riesengruppe ist, oder?
Ja.
Nee, gerade wenn es darum geht, an einem kleineren Ort was auszurichten, da sind es meistens tatsächlich nur 3-4 Leute, die wirklich aktiv sind und die können den Unterschied machen, weil sie einfach andere Leute mit mobilisieren können, mit begeistern können oder überhaupt dieses Thema auf die Tagesordnung setzen an einem Ort.
Ja, genau.
Ich glaube, da ist es auch, wenn ich da noch was dazu sagen darf, sind tatsächlich auch bei uns in München die Omas gegen Recht sehr aktiv und ich habe sie bisher auf jedem einzelnen Streik gesehen. Von dem her, das kommt definitiv auch an und ich glaube, was Sie angesprochen haben, ist genau das, was wir auch versucht haben zu generieren mit neuen Aktionsformen, die natürlich alle friedlich sind, so einen Bruch in der Normalität zu generieren, den wir jetzt als junge Generation hinbekommen haben durch einen Schulstreik. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass diese Durststrecke vergessen wird und all die Menschen, die jetzt auch in ihrer Generation, in allen Generationen dazwischen sind, diese Möglichkeit nutzen, um dieses Momentum, das wir jetzt schaffen konnten, indem wir dieses Thema auf die Tagesordnung ganz oben gesetzt haben, mitzunutzen, um auch aktiv zu werden. Und deswegen freue ich mich unglaublich über Ihren Anruf und hoffe, dass wir Sie auf den ganzen Demonstrationen weiterhin sehen und Sie es auch als, ja, Ihre Generation weiter motivieren können, mitzumachen.
Ja, ich meine, ich werde auf jeden Fall dabei sein. Das ist toll und ich sehe auch, dass meine Generation irgendwo noch mobilisierbar ist. Das finde ich auch toll. Eben, wie gesagt, wenn wir nicht viele sind, aber immerhin. Und es breitet sich ja wirklich aus. Also wir sind in Freiburg jetzt eine Gruppe von 150 Omas. Und ja, wir treffen uns ständig und reden natürlich auch über andere Themen, weil Omas gegen Rechts geht es nicht nur um Klimaschutz.
Da geht es auch gegen Rechts.
Eben, genau.
Und die Bandbreite vielleicht überschneidet sich ja auch zum Teil. Frau Peschlow, danke für Ihren Anruf. Ja. Ein schönes Wochenende wünschen wir noch. Ich begrüße jetzt am Telefon Hans Mattke. Schönen guten Tag, Herr Mattke.
Hallo, guten Tag.
Oh, Sie rufen aus dem Auto an. Da müssen Sie jetzt vorsichtig sein.
Ich rufe aus dem Auto an, genau. Ich bin unterwegs und höre immer Ihre Sendung und habe mich gefreut, dass es heute um die Klimabewegung geht.
Ja.
Und tatsächlich dazu jetzt verschiedene Sachen zu erzählen. Wir sind ein Unternehmen, wir stellen ökologische Backwaren her. Haben natürlich unseren 65 Mitarbeitern in Glückstadt für diesen Tag freigegeben. Es steht ihnen natürlich offen, sozusagen zu den Demonstrationen zu gehen oder nicht. Das wollen wir nicht verordnen oder andere klimafreundliche Aktivitäten zu machen. Und ich wollte einen wichtigen Aspekt, den die junge Frau Weber oder Frau Weber aus München gesagt hat, nochmal unterstreichen. Also neben den ganz persönlichen Aktivitäten, wie natürlich nicht mehr in Europa zu fliegen oder sich ökologisch zu ernähren oder, glaube ich, es ist ein unglaublich wichtiger Impuls jetzt gerade, dass wir sozusagen eine politische Aktivität entfalten, weil es macht aus meiner Sicht so wenig Sinn, wenn wir alle ökologische Brötchen essen als Beispiel, und die Agrarpolitik in der EU sozusagen jetzt gerade wieder eigentlich entschieden hat, flächendeckend in Europa konventionelle Landwirtschaft zu fördern in riesigen Ausmaßen. Dann kriegen wir sozusagen kein gutes Ergebnis.
Nicht? Das heißt, der Druck auf die Politik ist Ihnen vor allem wichtig.
Ja, der Druck, uns auch politisch sozusagen zu werden als Bewegung. Das heißt, nicht nur jeder ist fährt mit einem Elektroauto oder fährt Bahn oder isst sein Biobrötchen, sondern auch sich politisch zu engagieren, in Parteien und auch dort verantwortlich zu sein. Also das finde ich einen sehr guten Aspekt jetzt.
Herr Mattke, ich würde Sie gerne ganz kurz noch,
notwendig wird.
Bevor die Leitung vielleicht reißt, würde ich Sie gerne noch kurz fragen, wenn Sie in Ihrem Unternehmen diesen Tag, den 20., also den nächsten Freitag quasi freigeben, um sich zu engagieren. Gibt es da auch Diskussionen in Ihrer Firma? Sagt da auch jemand?
Natürlich. Das sind natürlich jetzt nicht unbedingt, jedenfalls zum Teil, Mitarbeiter, die quasi gewöhnt sind, an solchen Protesten teilzunehmen. Und ich bin auch nicht sicher, wie viele daran teilnehmen werden. Das ist sozusagen, aber diesen Akzent zu setzen und zu sagen, hier ist eine Möglichkeit und wir müssen was tun, das war uns ziemlich wichtig. Und wir erzeugen damit natürlich auch ein Stück Irritation innerhalb des Unternehmens. Also wir haben sozusagen in der Produktion auch einfache Leute, die sozusagen jetzt sicherlich noch nie auf irgendeiner Demonstration waren. Und führt zu Diskussionen, ganz klar.
Herr Mattke, da haben Sie ganz wichtige Punkte angesprochen. Ich danke Ihnen ganz schön. Jetzt passen Sie auf beim Weiterfahren. Vielen Dank für Ihren Anruf. im Gespräch heute über die Aktion von Fridays for Future und wer sich so beteiligt und wie man sich beteiligen kann, wie der Funke des Protestes oder vielleicht auch des politischen Drucks weitergetragen werden kann, zusammen mit Lucy Weber, die in München für Fridays for Future aktiv ist, und Simon Teune, Soziologe und jemand, der über Protest- und Bewegungsformen forscht. Herr Teune, wir haben gerade eben vom letzten Anrufer, dem Unternehmer, der seinen Bäckereiangestellten freigibt, diesen Punkt gehört: Irritation schaffen. Leute, die sich von erstmal so gar nicht selber damit beschäftigt hätten, so ein bisschen, ja, da so zu animieren. Was ist das für ein Mittel?
Das ist ja der zentrale Impuls von Protestbewegungen, dass es darum geht, ein Thema auf die Tagesordnung zu setzen und die Menschen darüber zum Nachdenken zu bringen. Und ein Punkt ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was Herr Mattke gesagt hat und was auch vorher schon Thema war: Es genügt eben nicht, dass die Leute ihr individuelles Verhalten ändern, sondern es geht eben darum, dass auch in der Politik was passiert. Und ein wesentlicher Unterschied dieser Bewegung zu anderen Bewegungen vorher ist der Zeitfaktor. Das heißt, wir haben nicht ewig Zeit, sondern es muss tatsächlich schnell gehen jetzt mit den Maßnahmen, weil die Uhr tickt. Wir haben nur noch wenige Jahre, um die katastrophale Änderung abzuwenden. Und deswegen muss gerade auf der politischen Ebene jetzt was passieren. Und das genügt nicht, wenn man sich selbst entscheidet, nicht mehr zu fliegen. Das ist natürlich wichtig, dass man so macht. Aber es müssen auch die Rahmenbedingungen gesetzt werden, um das Verhalten von vielen Menschen zu beeinflussen.
Und das ist wahrscheinlich der Grund, Frau Weber, warum Sie sich auch an die runden Tische setzen und richtig wirklich politisch aktiv werden.
Ja, zum Teil. Also ich glaube, dieser politische Aspekt, den Herr Teune gerade auch sehr, sehr gut zusammengefasst hat, ist genau unser Hintergedanke, nämlich diese Kombination aus Zeitfaktor und Rahmenbedingungen, wobei ich diesen Rahmenbedingungsgedanken nochmal erweitern würde hinzu: Wir müssen nicht nur schnell die Rahmenbedingungen setzen, damit sich ein Großteil oder die Gesellschaft überhaupt klimaschonend verhält, sondern tatsächlich auch, damit sie sich klimaschonend verhalten kann. Mhm. Weil aktuell kann ich als Einzelperson, ich kann nicht einmal mehr klimaneutral leben, selbst wenn ich alles versuchen würde. Und da stimmen die Rahmenbedingungen nicht. Und der Grund für runde Tische und politisches Engagement ist, zum Großteil ein Krisenbewusstsein zu schaffen. Denn wir befinden uns gerade faktisch in einer der größten Krisen der Menschheit und viele PolitikerInnen sind sich dieser Verantwortung noch nicht bewusst oder wollen sich das nicht eingestehen, nach meinem Gefühl. Und da stehen wir vor dieser riesigen Aufgabe, dieses Krisenbewusstsein in die Politik zu tragen, damit sich in der Politik verhalten wird wie in einer Krise. Also wir sind in einem ganz anderen Arbeitsmodus, als wir beispielsweise vor der Bankenkrise waren. Und dann fragen wir uns, wie können wir die Banken innerhalb von zwei Tagen mit einem Gesetz retten, aber für die Klimakrise verschlafen wir nicht nur 30 Jahre, sondern sitzen jetzt seit über einem Jahr an Tischen und in Diskussionsrunden und es passiert nichts.
Lucy Weber, Simon Teune hier in der Sendung 0800 2254 2254. Da können Sie sich beteiligen und das tut jetzt Holger Piel aus Gütersloh. Schönen guten Tag, Herr Piel.
Schönen guten Tag. Ich möchte mal ein Beispiel dafür bringen, dass sich die Ergebnisse der Klimaschutzdemonstrationen aber auch negativ auswirken können. Und zwar ist jetzt hier in Gütersloh eine der Haupteinfallstraßen in die unmittelbare Innenstadt zur Fahrradstraße gemacht worden. Und darüber fahren auch zwei wichtige Buslinien. Die haben jetzt, weil sie ständig hinter den Fahrrädern herfahren müssen, andauernde Verspätungen von 6 bis 7 Minuten. Das führt natürlich auch dazu, dass man am Zopf seinen entsprechenden Anschluss gar nicht mehr bekommt. Das heißt, ich kann nicht eine der elementar wichtigen Einfallstraßen in die Stadt zur Fahrradstraße machen und somit wirken sich ja sozusagen eine wichtige Klimaschutzmaßnahme, aber auch wieder negativ auf den ÖPNV aus, der ja auch Teil der Klimaschutz Debatte ist.
Herr Piel, meinen Sie denn, dass da die Protestler quasi da für die Verantwortung tragen oder ist es nicht eher mangelnde Planung in Gütersloh?
Nein, also das lief hier in Gütersloh zusammen mit vielen Bürgerinitiativen, einer Initiative Energiewende und Klimawende, und also das geht auf bestimmte Demonstrationsinitiativen zurück.
Wie wird sich da auseinandergesetzt in Gütersloh? Gibt es Diskussionsforen, wo man genau Ihre Kritik auch anbringen kann?
Also es gibt hier einen Mobilitätsarbeitskreis, eine die halt die Stadtverwaltung, mit der ich im Gespräch bin, schon seit langen Jahren. Aber ich merke hier immer mehr, dass die Stadt quasi sich so blindlings auf die Vorschläge dieser Klimaschutzinitiativen verlässt und quasi alles das macht, was man ihnen da vorschlägt und auch nicht da kritisch mal sich mal mit auseinandersetzt. Denn nicht alles, was da vorgeschlagen wird, was gut fürs Klima sein solle, wirkt sich ja auch positiv aus. Da gibt es ja auch Dinge, wie jetzt dieser konkrete Fall, die negative Auswirkungen haben.
Ich finde, mich interessiert mal, Herr Theune, wie würden Sie sagen, wie beobachten Sie das? Wie wird mit Kritikern, die dem Ganzen gegenüber durchaus positiv stehen, aber eben an Punkten wirklich Kritik anbringen? Wie muss eine Bewegung, die wachsen will, die allgemein will, mit so einer Kritik umgehen?
Ich glaube, in dem Fall ist es nicht so schwierig, auf die Kritik einzugehen, weil im Grunde es ja keinen tatsächlichen Zielkonflikt gibt, sondern ich glaube tatsächlich, das ist ein Planungsfehler, dass in der Stadtverwaltung oder
dass
von
man
den Verkehrsvertrieben
gedrängt fühlt plötzlich.
Ja, aber dass es einfach nicht richtig durchdacht ist. Und insofern, natürlich ist es genauso wichtig, dass die Leute mit dem Bus vorankommen wie mit dem Fahrrad. Solange sie nicht Auto fahren, ist das ja das, was gewünscht ist an Verhalten. Und darüber haben wir gerade gesprochen und insofern geht es darum, da eine pragmatische Lösung zu finden.
Ich glaube tatsächlich, dass man ja in diesem Fall auch das als ein unglaublich gutes Paradebeispiel für den aktuellen Stand der Politik sehen kann. Ich kenne jetzt die Situation in Gütersloh nicht so genau, Herr Piel, aber es zeigt, finde ich, dass ganz häufig so dieser Überforderungsgedanke da ist, oh Gott, wir müssen jetzt was tun. Und dann werden einzelteilige, kleinteilige Einzelmaßnahmen umgesetzt, die einfach zu kurz gegriffen sind und die nicht gesamt gedacht sind und die nicht zu Ende gedacht sind und nicht groß genug gedacht sind. Es ist eben nicht damit getan zu sagen, wir bauen eine Fahrradstraße. Es ist nicht damit getan zu sagen, wir machen jetzt Carsharing mit E-Autos in den Randbezirken, sondern man muss tatsächlich die gesamte Stadtplanung neu denken. Wie kann man Mobilität umsetzen? Und das fehlt anscheinend auch in Gütersloh. Das ist jetzt aber nicht spezifisch für Ihre Stadt, sondern das ist tatsächlich überall noch so. Und deswegen finde ich, ist das sehr, sehr plakativ und fasst eigentlich die aktuelle politische Situation und den Umgang mit der Klimakrise ziemlich perfekt plakativ zusammen. Und das ist tatsächlich was, was wir natürlich auch kritisieren als Bewegung.
Herr Piel, Sie haben gute Punkte eingebracht. Danke dafür. Tschüss nach Gütersloh.
Danke, schönes Wochenende Ihnen. Tschüss.
Aber da sind wir an einem interessanten Punkt. Also eine gesamte Stadtplanung umzustricken, das bedeutet Zeit sich nehmen. Und dann wird aber von anderer Seite gesagt, die Zeit haben wir aber nicht.
Jein. Also ja, natürlich, sich neue Konzepte und tatsächlich unser Leben, unsere Gesellschaft, unser Bausystem umzudenken, benötigt Zeit, natürlich. Aber es ist nicht so, als würden wir damit heute anfangen. Es gibt Expertinnen, die sich schon seit Jahrzehnten damit auseinandersetzen, wie man so etwas umsetzen kann. In verschiedenen Bereichen mehr oder weniger ausgeprägt inzwischen. Das heißt, Konzepte und Ideen sind schon da. Und das hat Greta einmal unglaublich schön zusammengefasst. Wir müssen eine riesige Kathedrale bauen, so groß, wie wir das noch nie getan haben. Und wir müssen aber jetzt damit anfangen, ohne dass wir vielleicht wissen, wie der oberste Turm aussehen wird. Das heißt, wir haben super viele Ideen, die wir jetzt tatsächlich einfach anpacken müssen und anfangen müssen umzusetzen, ohne vielleicht jedes Detail bisher zu kennen. Aber wir müssen wissen, was unser Ziel ist und da dann einfach anfangen. Und diese Ideen sind da und die Expertinnen, die dazu was sagen können und Umsetzungspläne haben, gibt es auch. Man müsste sie nur fragen und auf sie hören.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und die hat Florian Geißner gewählt aus Ratzeburg. Herr Geißner, hallo.
Guten Tag.
Schönen guten Tag. Was geht Ihnen durch den Kopf bei unserem Thema?
Ja, ich wollte einen kleinen Beitrag bringen. Und zwar betreiben wir hier einen Biohof schon seit fast 30 Jahren und mit einem inzwischen sehr groß gewordenen Hofladen. Und wir haben uns auch überlegt, wie können wir am 20. uns irgendwie beteiligen an der Aktion. Und uns ist dann allerdings sehr schnell klar geworden, ein Streik im klassischen Sinne macht bei uns nicht so viel Sinn. Das geht schon morgens beim Kühemelken los. Die würden das nicht einsehen. Und,
das stimmt, das sollte man ihnen nicht zumuten.
Ja, unsere Kunden im Hofladen einfach vor verschlossener Türe stehen zu lassen, fanden wir auch nicht angemessen. Zumal wir mit Biolandwirtschaft ja schon versuchen, was in die Richtung zu unternehmen. Und trotzdem wollten wir uns irgendwie beteiligen. Und wir haben jetzt geplant, am 20. Den ganzen Tag über in dem Hofladen, vor dem Hofladen Aktionen zu machen. Also einmal wird es Diskussionsforen zu unterschiedlichen Themen geben. Das geht los beim Boden als CO2-Speicher bis hin zur Kuh als Klimakiller ist ja verschrien als solche. Und es wird also auch ein Angebot geben an Mehrwegverpackungen zum Einkaufen, so als ganz praktische, als ganz praktisches Tool.
Wird bei Ihnen im Hofladen, wenn die Leute so zusammenkommen, sowieso schon über sowas diskutiert? Oder ist das jetzt so, ist das jetzt quasi so ein Anstoß auch, der dann vielleicht auch weitergetragen werden soll?
Also natürlich ist das Publikum, was in den Bioladen geht, sowieso schon in die Richtung aufmerksam und aktiv, sage ich mal. Also wir haben zum Beispiel sehr erfolgreiche Mehrwegverpackungen auch eingeführt, die wir jetzt sehr oft und häufig an der Kasse wiederfinden, die eben wirklich als Mehrwegverpackungen eingesetzt wird. Das ist natürlich sehr erfreulich. Trotzdem geht es ja jedem von uns so, dass man immer Punkte weiß, wo man noch besser werden kann, wo man vielleicht nicht konsequent genug war. Und darüber ins Gespräch zu gehen mit unseren Kunden, einfach auch von den anderen zu erfahren, was ist mir schon gelungen oder worüber bin ich vielleicht auch noch unglücklich, wo sehe ich noch Potenzial. Das ist unser Ansinnen für den kommenden Freitag.
Herr Gleisner, danke schön für den Beitrag. Also vor allem Aufklärung ist da auch das Thema, den 20.09., den Klimaprotesttag so nutzen. Rufen Sie an unter der 0800 2254 2254. Wie kann man den Protestgedanken oder soll man den Protestgedanken überhaupt weitertreiben hier in unserer Gesellschaft? Lucy Weber, Biologiestudentin, aktiv bei Fridays for Future in München, und Simon Theune, Soziologe und Protestforscher, hier in der Sendung über Protest von Fridays for Future und wie der Funke weitergetragen werden kann. Eine E-Mail haben wir bekommen, gespräch@deutschlandfunkkultur.de, von Markus Pahnke, und der schreibt, dass er Fridays for Future unterstütze und auch bei Parents for Future aktiv sei, aber hier in der ländlichen Kleinstadt, ich weiß jetzt nicht von wo er schreibt, aber ländliche Kleinstadt, kommt mir praktisch ausschließlich Unverständnis, teilweise auch Wut entgegen. Die wollen doch nur schwänzen oder grüne Denkweise, wird ihm entgegengehalten. Auch Lehrer stehen der Bewegung konträr gegenüber. Gespräche mit Fakten sind meiner Erfahrung nach nutz- und zwecklos. Er ist frustriert und er möchte eigentlich nur, dass wir gesehen werden und unsere Kinder wenigstens noch eine Chance haben auf ein normales Leben, schreibt Herr Pahnke. Unverständnis. Wie ist das bei ihr? Was für Erfahrungen haben Sie da, Frau Weber? Diese tatsächlich über Schule schwänzen, ich glaube, über das Thema sind wir eigentlich, dachte ich, hinaus. Aber gibt es solche Vorwürfe, Anwürfe noch?
Also natürlich kommt der Schule schwänzen Vorwurf immer noch wieder hoch. Aber ich glaube, den haben wir inzwischen oft genug widerlegt durch Streiks in den Ferien und die Tatsache, dass wir ja inzwischen zum Großteil tatsächlich keinerlei Freizeit mehr haben wegen unserem Engagement. Und ja, Unverständnis ist sehr abhängig. Ich meine jetzt in meinem Umfeld an der Universität, ich bin in einem naturwissenschaftlichen Bereich, da ist dieses Krisenbewusstsein so akut vorhanden, dass da recht viel Verständnis kommt, logischerweise. Ich sehe aber sehr viel Unverständnis im Umfeld von anderen Aktivisten, mit denen ich viel zusammenarbeite. Ja.
Aber diese E-Mail zeigt eben auch, wie man sich in manchen Bereichen eben doch ganz schön dann auch mit seiner Meinung durchsetzen muss. Einen Satz möchte ich noch von Herrn Pahnke zitieren. Er hat nämlich vor, mit seinen drei Kindern am kommenden Freitag zur Demo nach Erfurt zu gehen. Da in der Nähe ist er also offenbar zu Hause. Binna Kayali hat die 0800 2254 2254 gewählt. Schönen guten Tag, Herr Kayali.
Guten Tag.
Was sind Ihre Gedanken zum Thema?
Also ich wollte was in die Diskussion einwerfen, und zwar, die Sache ist doch die, es gibt zu viel CO2 in der Luft und man muss es irgendwie runter davon. Es kann natürlich jeder versuchen, irgendwie selber zu machen, aber die Tatsache ist, letztendlich ist das Ganze ein Ressourcenproblem. Und das wird in unserer Gesellschaft nun mal mit Geld geregelt, normalerweise. Und irgendjemand wird es auf jeden Fall wehtun. Aber ohne Gerechtigkeit geht es halt nicht, wahrscheinlich. Weil sonst die Leute, die, ich sage jetzt mal ganz einfach, die unteren Schichten, sie wehren werden, auf jeden Fall. Das hat man ja in Frankreich gesehen, dass die da ziemlich empfindlich sind.
Ja.
Ohne das geht's nicht. Aber irgendjemand wird es auf jeden Fall wehtun.
Also
ganz klar knallen.
Der Gedanke, Herr Kajali, das ist interessant. Also der Gedanke, umsteuern wird auf jeden Fall ja Opfer bedeuten oder eben wehtun, aber man muss es vorsichtig machen. Da spricht Herr Kajali ja etwas sehr Wichtiges an überhaupt für Protestbewegungen, Herr Theune. Nämlich, er hat die Gelbwesten angesprochen.
Ja.
Also wenn es dann um Verteilungskämpfe geht, wie soll damit umgegangen werden?
Also bei den Gelbwesten bin ich sehr skeptisch, ob man die als Öko- oder Anti-Öko-Proteste tatsächlich verstehen kann. Da ging es um sehr viel mehr und es ging sehr schnell um sehr viel mehr, nämlich um generelles Ungleichgewicht zwischen Paris und dem ländlichen Raum. Und das hat natürlich auch mit der Demonstrationskultur in Frankreich zu tun, wie das da abgelaufen ist. Also das werden wir hier in Deutschland nicht haben. Aber natürlich ist es richtig, dass das Gerechtigkeitsthema mit dem Klimathema mitgedacht werden muss. Also es ist klar, dass irgendwie nicht die Menschen, die sozial benachteiligt sind, stärker betroffen sind von den Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, sondern dass man sich überlegt, wie kann das umgesetzt werden und die Leute nicht zusätzlich dafür bestraft werden, dass sie in einer schlechteren gesellschaftlichen Position sind.
Herr Kajali, diskutieren Sie sowas in Ihrem Bekanntenkreis? Weil da wird es ja wahrscheinlich dann auch immer mal wieder zu solchen Themen kommen.
Ja, schon, aber weniger, sagen wir mal so.
Mhm.
Also die Leute, mit denen ich diskutiere, die sagen knallhart, ja, irgendjemand tut sowieso weh, also muss halt. Und ich meine, die Sache ist doch die, niemand gibt den Leuten, die irgendwie nicht arbeiten können oder zu wenig arbeiten können, extra Geld für, oder nicht in Urlaub fliegen können, extra Geld oder nicht im Luxushotel Urlaub machen können, extra Geld, damit sie auch einen Luxusurlaub machen können.
Ne? Also das Gerechtigkeitsthema auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. Herr Kajali, danke schön für Ihren Anruf. Ich begrüße jetzt Herrn Schöppel am Telefon. Aus Kiel rufen Sie an, Herr Schöppel.
So schnell geht das, ja, guten Morgen.
Manchmal geht es schnell.
Manchmal geht es schnell. Ja, es ist nicht mehr viel Zeit. Ich fange mal mit einem Thema an, welche konkreten Forderungen eigentlich auf den Friday for Future Demos einfach genannt werden können. Für mich ist es klar, dass ich dahin gehe. Für mich ist auch klar, ich habe längst Ausblasdemo gemacht, fliege nicht, fahre nur mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Aber mal ganz schnell, weil die Zeit davon läuft. Ich finde, es müsste auf jeden Fall Forderung sein, in der Stadt 30 Stundenkilometer, auf Landstraßen 60 Stundenkilometer, auf Bundesstraßen 80 Stundenkilometer, auf Autobahnen 100. Und zweite Forderung, in allen öffentlichen Gebäuden nur noch 18 Grad statt 20 Grad. Wenn ich mit Freunden diskutiere, oder auch mit Bekannten im Fitnesscenter, eine Frau, die kleine Kinder hat, ich sagte, in meiner Wohnung sind 18 Grad. Sie sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, mit 18 Grad da sitzen zu lesen und mein Buch zu lesen, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Geht also in die Richtung eigentlich, wie Ihr Vorredner auch gesagt hat, also so ein bisschen bei sich anfangen und...
Nein, es geht auch um die Frage der Alltagskultur. Mhm. Ich wäre auch total neugierig, welche Diskussion eigentlich ausgelöst wird, wenn jetzt die jungen Leute auf die Straße gehen und sagen, die Zeit rennt uns davon. Das stimmt ja auch, die Zeit rennt uns seit Jahren davon. Jahren, das weiß ich.
Sie
aber
diskutieren
ich
offenbar...
Außenseiter im Freundeskreis, wenn ich das thematisiere.
Tatsächlich? Also, weil ja. Sie diskutieren das ja offenbar.
Ja, viel, immer wieder, seit Jahren.
Und empfinden sich als Außenseiter?
Das passiert ganz schnell. Ich bin der schlechte Laune macht.
Und was machen Sie dann?
Ich bin manches Mal hier inzwischen still, weil mir meine Freundschaften was wert sind. Ja.
Aber auf jeden Fall wollen Sie das andere auf die Straße gehen und weiter diskutieren.
Ja, ich bin natürlich mit auf der Straße. Völlig klar.
Aber die Diskussionen im Bekanntenkreis werden etwas eingeschränkt. Herr Schöppel, danke schön.
Ja, eingeschränkter. Sie werden jetzt wieder lauter. Aber Differenz zwischen Wissen und Handeln, ganz furchtbar, ganz furchtbar.
Diese Lücke zwischen Wissen und Tun, das ist ja eigentlich immer das größte Handicap überhaupt, in den Protest zu gehen, oder Herr Theune?
Das ist immer das Problem. Es gibt überall auf der Welt Ungerechtigkeit und problematische Zustände, aber zu ganz wenigen Themen gelingt es auch, Proteste zu organisieren. Und das ist die Leistung tatsächlich von Protestbewegungen, ein Thema so aufzubereiten, dass die Menschen es verstehen, dass sie merken, dass sie da handeln müssen und andererseits auch eine Form zu bieten, in der gehandelt werden kann. Und das ist den Fridays for Future ziemlich gut gelungen.
Bisher ist das Thema ja auch sehr klar umrissen, was angesprochen wird. Es geht um Klimaschutz. Wie besteht die Gefahr, dass wenn jetzt die Basis breiter wird, wenn sich viele beteiligen, dass eigentlich die Forderungen auch viel breiter werden? Ich glaube, Frau Weber, Sie haben auch betont bisher, dass Sie sich eigentlich in Sachen Forderungen sehr zurückhalten bisher.
Tatsächlich glaube ich nicht, dass diese Gefahr wirklich besteht. Ich meine, wir haben bundesweit, wir sind eine unglaublich breite Bewegung, wie Sie auch schon angesprochen haben. Aber dafür ist unser Ziel umso klarer, nämlich tatsächlich einfach schlicht und ergreifend Klimaschutz und die Bewahrung dieser Lebensgrundlage, die eben von Klimaschutz abhängt. Und darauf sind auch alle unsere Forderungen ausgerichtet. Wir haben ja auch politische Forderungen. Das sind 6 Stück, die sich ganz bewusst an die Politik richten. Und die eben umreißen, was Deutschland tun muss, um unseren fairen Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel zu leisten. Und die richten sich eben ganz bewusst an die Politik und nicht an den Konsumenten. Ich glaube, diese Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln, die Sie angesprochen hatten, würde ich tatsächlich auch noch gerne kurz kommentieren, wenn ich darf.
Mhm.
Ich kenne das unglaublich gut von mir selbst, wenn... Um wirklich handeln zu können, muss man erstmal diese Klimakrise und diese gesamte Dramatik und all diese Ausmaße, was es für mich persönlich als Mensch bedeutet, realisieren und zulassen können. Und das braucht unglaublich viel Mut. Und dafür, für diesen Realisationsprozess, ist es aber sehr, sehr hilfreich und eine unglaubliche Stütze, das in einer Gemeinschaft zu tun, indem man das beispielsweise mit anderen Demonstrierenden tut oder indem man sich engagiert. Und ich glaube, was das aktuell unglaublich Wertvolle ist, dass wir jetzt durch Fridays for Future und durch die Art und Weise, wie der Protest auf andere Gesellschaftsschichten überspringt, es dieses unglaubliche offene Fenster gibt, in dem sich jeder Einzelne und jede Einzelne in ganz verschiedenen Aktionsleveln direkt engagieren und beteiligen kann. Es gibt aktuell keine hohe Einstiegsschwelle, um aus diesem Realisationsprozess heraus zu sagen, wow, ich muss jetzt was tun, 5 Minuten googeln und man findet von einfachsten kleinen kreativen Aktionen bei sich zu Hause bis hin zu massenhaften Protesten von Ende Gelände, verschiedenste Aktionslevel, wo man einfach einsteigen kann. Ich glaube, das ist das unglaublich Wertvolle, weswegen wir auch gerade so viele Menschen motivieren können und warum das so ein guter Einstieg sein kann, um aktiv zu werden und deswegen auch die Forderungen, die wir an die Politik stellen, diesen Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen.
Herr Theusel, Sie wollten was dazu?
Ja, die Frage, die sich jeder Einzelne stellen kann und stellen muss, ist, was steht in meiner Macht und was kann ich überhaupt tun? Und da kommen natürlich sehr unterschiedliche Antworten, ob ich jetzt jemand bin, der im Bundeskabinett sitzt oder jemand, der in einem Kommunalparlament sitzt, ob ich jemand bin, der 2 Minijobs hat oder jemand, der einen Konzern leitet. Aber alle haben Verantwortung in irgendeiner Form und die ist eben sehr ungleich verteilt auch.
Wir haben Anrufer, die sich genau zu diesem Thema wahrscheinlich auch mit einbringen wollen. 0800 2254 2254 ist unsere Nummer und die hat gewählt Frank Mertens. Hallo, Herr Mertens.
Ja, guten Morgen zusammen.
Schönen guten Morgen.
Also, ein Kompliment an die Friday for Future. Macht euch keinen Gedanken wegen der angeblichen Schulschwänzerei. Da sage ich euch mal Folgendes. Es fehlen 25.000 Lehrer, wie sie da propagieren. Also wenn sie die aufstocken, können die Kinder auch wieder was lernen und lernen auch für die Natur was dazu. Ja? Und ich habe mir oft schon früher Gedanken gemacht, wenn ich mir überlege, in den 60er, 70er Jahren, ich bin Jahrgang 52, wohin geht der ganze Dreck? Sei es jetzt, ich habe auf dem Land gewohnt von diesen Landmaschinen und dergleichen, diesen alten Bulldozern mit den Schornstein, alles, was da rausgeblasen ist, dann mit den LKWs und alles. Und kürzlich ist mir mal was eingefallen. Ich hatte einen Förster angerufen, gerade wegen dieser Borkenkäfer und dergleichen. Mhm. Es wird ja so und so viel Kerosin immer abgelassen, wenn die Flugzeuge landen wollen. Ob diese Sache nicht ein Schaden für den Wald ist, ja? Weil in keiner Diskussion habe ich jedes gehört, dass mal jemand darauf angesprochen hat. Ich denke, das wäre auch mit einem Aspekt.
Herr Mertens, danke schön für Ihren Anruf hier in unserer Sendung. Es geht um Fridays for Future und jetzt ist Gerd Schütze am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, Tag. Hallo.
Hallo, Herr Schütze.
Zusammen und ich erlebe in der Stadt, dass es immer heißer wird. Also zwangsbeheizter durch das weggemachte Grün, in dem dann eben die das Korrektiv der Photosynthese fehlt und ich fühle mich dann zwangsbeheizt und kann auch meine Energie nicht abgeben. Also das heißt auch, wir behalten unsere Energie bei uns. Ne? Autos dürfen das dann sozusagen nur noch abgeben und sich wohlfühlen. Aber ob ihr noch genug Luft bekommt, das scheint dann immer so egal zu sein. Und dann fiel es mir eben ein, wenn die Besitzer, die jede Fläche gehört ja irgendwie jemanden in diesem Bundesland. Und da fiel es mal eben die Schuppen aus den Haaren, dass dann eben so wie das weggemacht wird, das letzte Stück, was dort zur Klimatisierung eigentlich bis jetzt beigetragen hat und beitragen konnte, dass das eben einfach belassen wird. Und dass es aber um die Wette weggemacht wird, weil jeder Besitzer, jeder Eigentümer...
Und Sie möchten sich mehr dafür einsetzen, dass Grünflächen in der Stadt erhalten bleiben.
Ja, das grob gesagt so. Und die sind ja um die Wette, als wenn sie sich einen Wettbewerbsvorteil vergeben, wenn sie noch ein bisschen grün lassen. Und da bin ich dann eben so unterwegs, dass ich dann sage, die Arten, die finden ja nicht im luftleeren Raum auch statt, die Tiere und so, also die brauchen auch die Flächen. Mhm. Und wenn jetzt jeder ein Zehntel vitales Grün ließe, was mir bis jetzt kaum passiert, selbst in ausgewiesenen grünen Flächen sogenannten, die dürfen sich kaum zu grünen Räumen entwickeln. Also es darf sich selten selbst organisieren, das Grün, sodass ich dann eben sehe, wie die Natur, die in Milliarden Jahren das schon geübt hat, hier diese ganzen Zusammenhänge aufeinander abzustimmen.
Also Klimaschutz
durcheinander, beziehungsweise geben keinen Raum.
Klimaschutz durch mehr Grün, die Antwort oder beziehungsweise der Gedanke von Gerd Schütze aus Leipzig. Herr Schütze, danke schön für Ihren Anruf. Ja. Danke schön.
Und vielen Dank auch fürs Zeigen, dass Klimaschutz in unglaublich vielen verschiedenen Arten und Weisen stattfinden kann und auf ganz verschiedenen Ebenen. Das finde ich jedes Mal unglaublich bereichernd zu sehen, wie viele verschiedene Ideen es gibt.
Jetzt haben wir Robert Wagner in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Wagner.
Ja, guten Tag.
Oh, was haben Sie denn da für ein Gerät im Hintergrund?
Ja, das mache ich kurz aus. Also Folgendes, hören Sie mich noch?
Ja, noch hören wir Sie.
Genau, also ich stelle fest, als jemand, der schon seit Jahrzehnten an diesem Thema arbeitet, also liebe Friday for Future, ihr seid nicht allein, die 5% der Minderheit arbeitet schon lange dran. Die Politik spielt auf Zeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Multitasking-Thema. Da geht es nicht nur um CO2, da geht es um Wasser, da geht es um Boden, da geht es um ganz viele Dinge. Die Politik hat spätestens 2006 mit Nicola Stern Report gewusst, was zu tun ist. Die Medien haben auch groß gejammert und geheult. Und wenn Sie mal lesen, was 2006 geschrieben wurde, dann ist es identisch mit dem, was heute ist. Tatsache ist, es passiert nichts. Ordnungspolitik findet nicht statt. Und ich frage mich auch immer, wo kommt denn eigentlich die Kompetenz her? Ich weiß nur, die erwerbt man sich. Man muss ja Ökonomie, Ökologie und Soziales zusammendenken. Mhm. Und ich sehe in den ganzen Kabinetten in den Ländern und im Bund kaum einen Minister über die letzten 30, 40 Jahren, der dazu in der Lage ist. Und wenn Sie sich dann noch angucken, wer heute Verkehrsminister ist, was in der Landwirtschaftspolitik passiert, dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, wir können nicht mehr auf die Politiker setzen. Die hatten ihre Chance. Es ist nicht mehr 5:12, sondern 2:10. Und jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass andere Leute in die Parlamente kommen, nicht die Rechten, weil die Freiheit ist wertvoll, sondern wir brauchen wieder eine Zusammensetzung an Leuten, die es wissen, die es können, die es wollen, intrinsisch und nicht ihre Sprechblasen da irgendwie die Luft blasen.
Ja? Darf ich ganz kurz mal dazwischen gehen, Herr Wagner? Sie klingen also enttäuscht. Sie haben auch gesagt, also mit der Politik rechnen, mit der Politik, die dran ist, rechnen Sie nicht mehr. Sind Sie persönlich aktiv oder haben Sie da auch gesagt, es hat ja alles keinen Sinn?
Ja, nee, zwei Sachen. Ich bin nicht verzweifelt, sondern ganz schön nach Stefan Hessel, empört euch. Bin empört, was dieses Thema angeht. Und natürlich bin ich aktiv und zwar schon lange. Und sie laufen bis heute, die letzten 30 Jahre, immer an Wände von diesen Strukturen, auch in der Verwaltung, in der Politik. Es wird geredet. Es sind immer mehr Politiker, die sich breit machen in Prozessen, wo es um die Umsetzung geht, zum Beispiel beim Bauen. Ne? Da haben wir jetzt auch ein Problem. Gucken Sie mal, ob da ökologisch nachhaltig gebaut wird. Alle Seifenblasen. Und der Punkt ist einfach, ich bin nicht mehr gewillt, auf Veranstaltungen zu gehen, wo da irgendeiner seine Sprechblasen los wird, wo fünf andere dran geschrieben haben. Ne?
Frau Weber, das würde mich mal interessieren, bei Ihnen in den ganzen Tischen, an den Tischen, an denen Sie sitzen, in den ganzen Gruppen, in denen Sie sich engagieren. Es wird immer wieder Menschen geben, die eben aufgrund von langer Erfahrung und langem Engagement sagen, es hat so gut wie keinen Sinn, wir müssen einen ganz anderen Druck entfalten. Wie gehen Sie damit um?
Ja, also ich glaube, meine erste unwillkürliche Reaktion ist dann zu sagen, ja, funktioniert doch gerade. Also ich glaube tatsächlich, natürlich ist es eine riesige Aufgabe und wir sehen, dass das Bewusstsein über die Klimakrise hätte schon vor 30, 40 Jahren vorhanden sein können. Und bisher hat sich noch nicht so besonders viel bewegt gehabt. Aber ich glaube, dass aktuell mit den Entwicklungen des letzten Jahres und was allein diese Tatsache, wie viele Schüler auf die Straße gegangen sind und wie viele Studierende sich geändert hat, macht mir dann tatsächlich Mut. Und dann ist bei mir die Einstellung eher ein, natürlich ist es irgendwie aussichtslos und natürlich zweifle ich oft daran. Und vor allem in Verhandlungen, wenn ich mit Politikerinnen rede, gehe ich sehr oft sehr frustriert nach Hause und sehr schockiert. Und trotzdem habe ich nicht, oder finde ich, haben wir nicht die Zeit und wir können es uns nicht leisten, frustriert zu sein. Wir müssen jetzt einfach mit allem, was wir haben, nach vorne preschen und alles, was wir haben, geben und einsetzen. So kreativ wie möglich, so neu wie möglich, so frisch wie möglich, mit so vielen Menschen wie möglich, auf so vielen Ebenen wie möglich, um so viel wie möglich zu erreichen. Weil alles andere, dann haben wir sowieso verloren. Das heißt, wir können jetzt nur wagen und riskieren und gewinnen.
Herr Wagner?
Ja. Ja, also ich finde es ganz toll. Und ich würde diese Begriffe weglassen, wie frustriert, verzweifelt und alles. Und wir sind wild entschlossen, wir bleiben dran, wir sind schon lange dran. Ich freue mich über die Fridays for Future. Sie sind, wie gesagt, nicht allein, weil sie können ja, sag mal, im jugendlichen Alter die ganze Kompetenz, die man sich über Jahre und Jahrzehnte aufbaut, gar nicht haben. Aber diese Leute haben wir im Land. Die haben eigentlich den Ruf Deutschlands begründet, Vorreiter im Ökologischen zu sein. Nur die Politik, die kümmert sich ja quasi in feuchten Dreck drum. Und ich sag mal so, es geht darum zu sagen, jetzt sind wir klar, wir sehen, was ihr tut und wir erwarten, dass ihr handelt. Und wenn ihr nicht handelt, dann müssen wir andere Mittel finden, das zu tun. Und dann jammert nicht über die AfD, weil ihr im Prinzip, das sind alles Themen, wo ich einfach glaube, dass genauso wie für die Nachhaltigkeit Politik von der Kanzlerin beschädigt wird, die asymmetrisch demobilisiert und die Leute unmündig hält. Da brauchen wir ganz andere Strukturen, ist vorbei. Und um vielleicht mit einem Spruch aus der Bibel zu enden, ne? Also es heißt ja, neuer Wein in alten Schläuchen und alter Wein in neuen Schläuchen taugt nichts. Wir haben lauter neuen Wein, alte Schläuche. Wir brauchen neuen Wein und neue Schläuche. Und Friday for Future, muss ich Ihnen sagen, mit der Greta vorn dran, finde ich ganz klasse. Und von daher nicht mehr zuhören, das haben wir jetzt lang genug gemacht, sondern handeln und unter Druck setzen und möglichst nah am Mann und an der Frau im Parlament.
Dankeschön, Herr Wagner. Wir haben eine E-Mail bekommen unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de von Veronika Kerthäuser und die schreibt, sie freue sich über die Bewegung und besonders über die vielen jungen Leute, die ihre eigene Zukunft, die Verantwortung für ihre eigene Zukunft in die Hände nehmen. Allerdings wird meiner Meinung nach dabei außer Acht gelassen, dass mit der Klimadebatte eigentlich nur an Symptomen herumgedoktert wird. Es sieht so aus, als ob mit der Lösung dieses Problems alles gut werden würde, aber es kommt ihrer Meinung nach auf sehr viel mehr an, nämlich auf die gesamte Lebensweise zu hinterfragen, in allen Bereichen bescheidener zu werden. Frau Weber, diskutieren Sie über sowas auch?
Ja, absolut. Sehr, sehr viel sogar. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen anders nochmal in Relation setzen, als in der E-Mail geschildert. Ich würde nicht sagen, dass die Klimakrise ein reines Symptom ist, sondern dass die Lösung der Klimakrise durchaus oder besser gesagt, dass die Klimakrise mit unglaublich vielen Problemen, die wir global generell haben, zusammenhängt. Beispielsweise mit einer globalen Ungleichverteilung von Ressourcen, von Reichtum, von Bildung. Und dass die Lösung der Klimakrise aber auch Lösung für all diese anderen Probleme bedeuten kann. Das heißt, die Klimakrise ist sozusagen in der Lösung eine unglaubliche Chance, ganz viel anderes aufzuarbeiten. Und da kommt ganz viel auch dieser globale Gerechtigkeitsgedanke, der Gerechtigkeitsgedanke zwischen Generationen ins Spiel, der auch vorhin in zwei Redebeiträgen schon angesprochen wurde, mit dem irgendwem wird's wehtun. Und über solche Sachen diskutieren wir intern unglaublich viel, weil es sehr viel um Moral und Verantwortung geht. Eine Verantwortung, die wir für uns selber, für unsere Kinder empfinden, aber auch für einen globalen Süden, der aktuell schon leidet.
Ja. Herr Theune, das ist aber natürlich auch durchaus eine Gefahr einer Bewegung, wenn das Ziel immer größer wird und zu zerfasern droht, oder?
Das Ziel verändert sich ja nicht, sondern es werden eben die verschiedenen Aspekte, die dazugehören, mit einbezogen. Und das ist die große Herausforderung, dass es eben um alles geht. Und dass man eben, es geht um ein planetares Problem und dafür braucht es eine planetare Lösung. Und wir müssen natürlich hier anfangen damit, uns darum zu kümmern. Aber wir müssen sozusagen die gesamte Situation mitbedenken, weil tatsächlich sind die Leute, die am stärksten davon betroffen sind, diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben.
Und tatsächlich empfinden wir das auch, glaube ich, so als Ergänzung zu dieser Gefahrenanalyse eher als Motivation zu sehen. Naja, es geht eben nicht nur darum, dass es vielleicht jetzt uns wehtut oder mir persönlich wehtut, wenn ich keinen Diesel mehr fahren darf, sondern es geht darum, dass ich ganz akut den Menschen, die in 20 Jahren leben, also inklusive mir und meiner potenziellen Kinder, sehr viel wehtue und dass ich gleichzeitig Menschen im globalen Süden haben, die jetzt schon darunter leiden. Das heißt, es ist eher eine Motivation zu sagen, mein aktuelles Handeln beeinflusst so viele Menschenleben, dass dann muss ich handeln, dann habe ich gar keine andere Wahl, wenn ich auch nur in gewisser Weise Menschenrechte beachten möchte.
Jörg Dietrich ist jetzt bei uns in der Sendung aus Braunschweig, rufen Sie an. Herr Dietrich, schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen, das ist ja auch sehr schön. Ja, die Sonne scheint, das ist eigentlich ganz wunderbar, aber trotzdem gibt es ja ziemlich viel zu tun. Mhm. Ein Herr sitzt bei Ihnen, ich habe seinen Namen vergessen, der da auch schon darüber Auskunft gegeben hat, wer dort halt einfach von den jungen Menschen auf die Straße geht und für das Recht irgendwie eintritt, in 20 Jahren immer noch Luft zu atmen. Ich selber bin Ausbildungsmeister und habe ungefähr mit 600 jungen Menschen im Jahr zu tun. Und ich bin jetzt mal halt einfach ein bisschen optimistisch. 1% davon, von den jugendlichen Auszubildenden, hat überhaupt eine Ahnung von dem, was da halt irgendwie auf der Straße abgeht. Das heißt, sie sind eigentlich gar nicht dabei. Und das bringt mich natürlich zum Überlegen, was ist das halt einfach, was passiert da eigentlich? Und mal so ganz salopp gesagt, da passiert gar nichts.
Haben Sie da Angst, dass das dann zu einer Teilung kommt, weil Sie sagen,
ja,
Sie beobachten?
Ja, Angst habe ich da. Auf der anderen Seite bin ich ja selber halt irgendwie auch da drin und ich schaffe es immer noch halt einfach, dass junge Menschen mir zuhören, zumindest wenn ich halt einfach über den Themenkreis energetische Geschichten erzähle, eine energetische Sanierung. Wie geht man halt irgendwann mit einer Heizung um? Was kann man da einbauen? Wie kann man das umsetzen? Aber ich muss sehen, dass einfach da überhaupt gar nichts ist, was halt überhaupt Ansatz bringt. Mhm. Ja, also die wollen tatsächlich alle nach Mallorca fahren oder viele und dort halt einfach dann irgendwann nach der Lehre mal 2 Wochen halt einfach abhängen. Also das Denken hat da überhaupt gar keinen Ansatz. Was mich natürlich dann auch dazu treibt, wer setzt denn eigentlich auch die ganzen Ideen um, die wir hier aufs Tableau bringen, die auch von der Politik heutzutage schon angedacht werden. Weil wenn man sich überlegt, dass es doch schon sehr, sehr viele Zuschüsse gibt, halt einfach, wenn sich ein Privatmensch mit energetischen Geschichten auseinandersetzt, dann gibt es ja heute schon ganz schön viel Zuschüsse, dass es auch schon einfacher wird. Ja. Ne? Aber ich sehe es nicht, dass
Das ist erreicht bisher.
Ja, genau. Und vor allen Dingen halt irgendwie auch in den Schulen, auch gerade in den Berufsschulen, ich bin jetzt mal ganz fies, eine Inkompetenz eigentlich da ist, dass das überhaupt gar nicht transportiert wird.
Ja. Da würde ich gerne mal bei Frau Weber nochmal anfragen. Versuchen Sie, Frau Weber, also diese, ja, auch wirklich beispielsweise jetzt auszubildenden Kreise zu ranzuholen oder irgendwie in Kontakt zu treten? Sind Sie da aktiv? Können Sie da aktiv sein überhaupt?
Ja, zu einem begrenzten Maße ja. Also ich meine, natürlich ist es rein vom Streikformat für Auszubildende schwieriger wegen dem Kündigungsschutz. Also besser gesagt, wegen der Gefahr, gekündigt zu werden. Deswegen kommen wir in diese Gruppen schwieriger ran. Wir gehen allerdings zum Beispiel sehr proaktiv an Unis und Hochschulen. Und jetzt ist vor allem auch bei uns gerade, wird auf Regionalebene oft versucht, explizit einzelne Schulen anzusprechen und da auch Infoveranstaltungen zu machen und durchzuführen. Aber ja, wir sehen dieses Problem selbst strukturell im großen Sinne. Also ich meine, warum sollte ich mein Leben ändern, wenn ich nicht weiß, in welcher Krise wir uns befinden? Und da sehe ich tatsächlich natürlich unsere Aufgabe, was wir auch versuchen mit beispielsweise unseren Social-Media-Kanälen, versuchen wir sehr, sehr viel Faktenwissen rüberzubringen. Wir motivieren auch die anderen For Future-Bewegungen, das ebenfalls in ihren Berufskreis zu tragen. Aber da ist, finde ich, auch ein generell Versagen unseres Systems und unserer Politik, eine Krise als Krise zu kommunizieren mit all den Folgen. Und dieses Krisenkommunikationssystem fehlt noch komplett. Und deswegen fehlt auch in vielen Bereichen noch ein Krisenbewusstsein und überhaupt das Wissen um Fakten. Denn ohne Wissen um Fakten und ohne zu wissen, was auf dem Spiel steht, natürlich werde ich da nicht aktiv.
Herr Dietrich, wenn Sie sagen, Ihnen wird noch zugehört, wird Ihnen denn auch im Kreise der Berufsschullehrer zugehört? Also das Thema anders zu setzen vielleicht auch?
Vielleicht bin ich halt irgendwie auch ein bisschen radikal halt einfach in dem Gedankengang. Seitdem ich mich halt einfach mit haustechnischen Anlagen beschäftige, denke ich halt im Rahmen der Energie darüber nach und dass es umsetzbar ist und ja, und da werde ich einfach sehr, sehr häufig damit konfrontiert, das lohnt sich ja nicht. Ne? Und das ist natürlich so ein Totschlagsargument. Nein, es wird mir da wenig zugehört und wird auch, ja, ich werde da halt einfach mehr oder weniger auch als Energiekasper oder sowas abgestempelt. Es ist nicht sehr weit fortgeschritten da, das muss man schon so sagen. Ne? Und ich würde mich schon freuen, wenn das wirklich auch nicht nur Unterrichtsfach wird, sondern halt irgendwie auch Prüfungsfach, dass sich halt einfach auch Lehrer, wie halt irgendwie auch Auszubildende, wie auch Schüler, damit entsprechend halt einfach in den Prüfungen auseinandersetzen müssen. Ne? Und das wäre schon eine tolle Geschichte. Ne?
Herr Theune, wie können Sie aus Ihrer Forschung in irgendeiner Weise sagen, wie man genau solche, solche Grenzen der Kommunikation überwinden kann?
Nee, aus meiner Forschung nicht. Ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, Formate zu finden, in denen dieses Gelegenheitsfenster jetzt genutzt wird, um das Wissen über die Klimakrise zu transportieren und das so zu transportieren, dass es eben auch alle erreichen kann. Und das merkt man jetzt daran. Also es gibt sozusagen bestimmte Leute, die sind eher dafür, bei denen ist das eher anschlussfähig, die sind eher bereit, dazu zu hören. Es gibt andere Leute, für die ist das eben noch nicht ganz oben auf der Prioritätenliste oder es taucht da gar nicht auf oder sie haben sogar eine gewisse Abneigung dagegen, darüber zu sprechen. Andersrum kann man ja auch sagen, 1% ist immerhin schon dabei. Und ich habe ja vorhin gesagt, bei den Omas gegen rechts, es braucht eigentlich gar nicht so viele Leute, wenn es gelingt, die Leute eben zu motivieren, auch unter ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und Kolleginnen und Kollegen für das Thema zu werben und darüber zu sprechen, dann hat man dann auch einen wichtigen Brückenkopf. Also es braucht auch Leute, die das übersetzen können in verschiedene Sprachen.
Und ich glaube, gerade in dem Bereich, in dem Sie jetzt tätig sind, Herr Dietrich, werden ja Vorschriften, was Gebäudesanierung angeht, dann einfach das Ihrige tun, oder?
Ja, ohne Wenn und Aber halt einfach, die Vorschriften gibt es und sie müssen halt einfach auch umgesetzt werden. Mhm. Ne? Und da sehe ich halt den einen oder anderen Spielraum, den man noch weiter ausdehnen kann. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wir schon sehr, sehr viele Mittel haben, um halt einfach in diese Klimakrise eingreifen zu können, auch gerade im energetischen Hausbereich. Und wir reden viel über Fliegen und was weiß ich nicht alles. Aber das, was wirklich schon da ist, was wir umsetzen können, das bitte ich halt einfach auch dann wirklich ein bisschen intensiver halt einfach nachzugehen und da reinzugehen, ne? Also ist schon ein bisschen was passiert, keine Frage, aber es darf einfach noch mehr werden. Und wir dürfen auch intensiver darüber sprechen, gerade halt einfach auch die Lehrkräfte und die dürfen sich da auch dem stellen.
Ja. Ne? Also das Zeitfenster tatsächlich für Diskussionen und für Anregungen nutzen. Herr Dietrich, danke für Ihren Anruf.
Ja, gerne. Auf Wiederhören.
Fridays for Future und Protest. Wie kann der Protest weitergetragen werden, ist unser Thema hier. Eine E-Mail habe ich bekommen von Bernd Ewert, der nochmal, also bestätigend eigentlich auf unseren letzten Anrufer, nur sagt und sagen will, es geht alle Bürger an, nicht nur die Gebildeten, gerade bei den sozial Schwachen muss mehr Information ankommen, schreibt er. Johannes Hüdepohl hat uns geschrieben, um rasch zu einer Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energieträger zu kommen, brauchen wir eine Rationierung. Jeder erhält jährlich eine Energiescheckkarte, ist seine Idee, mit gutem Gewissen. Und bei jedem Tanken, Heizölkauf, Erdgasbezug und so weiter wird von dieser Karte abgebucht. Es funktioniert seiner Meinung nach wie EC-Girokarten. Und dann würde man ein bestimmtes Kontingent verfliegen oder eben auf den Weltmeeren verjuckeln oder es im Winter warm haben. Das kann man dann selber entscheiden. Fossile Energie ist endlich und deswegen muss endlich radikal reagiert werden, laut Herrn Hüdepohl. Und nach seiner Methode, nach seiner vorgeschlagenen, geht es ohne Verbote. Herr Theune, was geht Ihnen durch den Kopf?
Nicht so viel gerade.
Ja, wir haben, ich finde interessant, also den Aspekt mit Verboten, ja, werden viele abgeschreckt. Wir überlegen aber ja gerade in dieser Sendung, wie man einen Protest, wie man das Thema breit anlegen kann. Aber gerade Verbote und Verzicht, diese Debatte ist ja eine, die auch sehr viele davon abhält.
Ja, Verbote, das ist ja schon eine Deutung von politischen Regulierungsmaßnahmen. Also es gibt in Deutschland auch ein Verbot, nicht angeschnallt Auto zu fahren. Und das hat einen Hintergrund und das hat seinen Sinn und es werden Menschenleben dadurch geschützt. Insofern ist immer die Frage, wie man das fasst. Natürlich wird es nicht ohne politische Regulierung funktionieren, weil das ist über viele Jahre versucht worden, dass es über Selbstverpflichtungen geht und das hat eben in den letzten Jahren nicht geklappt. Und jetzt haben wir nicht mehr die Zeit, um auszuprobieren, auf welchen Wegen das noch über Selbstregulierung funktionieren könnte. Deswegen sind politische regulierende Maßnahmen gar nicht, gibt eigentlich gar keine Alternative dazu.
Aber es sind eben gerade, was so die Verbreitung des Themas angeht, ist es natürlich vielleicht über Anreize werden mehr Leute erreicht als über Verbote. muss man sich fragen.
Ja, es geht ja immer darum, Gelegenheiten zu schaffen für die Leute, sich umweltverträglicher zu verhalten. Wenn Kerosin immer noch nicht besteuert ist und wir dafür 19% Mehrwertsteuer auf Bahnfahrkarten bezahlen, das ist was man relativ schnell ändern könnte, ist bis jetzt noch nicht passiert. Aber das wäre ein konkreter Schritt, wo die Leute einfach eher dahin gebracht werden, mit der Bahn zu fahren, als zu fliegen innerhalb von Deutschland.
Patricia Faché ist jetzt am Telefon aus Hamburg. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Genau, ich wollte kurz darüber berichten, dass diese Bewegung durchaus weitergetragen werden kann. Wir haben vor einigen, knapp 3 Wochen Libraries for Future gegründet. Wir sind Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus Berlin und Schleswig-Holstein. Und wir haben schon im Frühjahr einmal kurz darüber nachgedacht, aber jetzt hat es ganz richtig Fahrt aufgenommen. Und wir möchten unbedingt uns der Bewegung anschließen und natürlich unterstützen, möchten aber auch in unserem eigenen Kreis sozusagen das Bewusstsein schaffen, dass was getan werden muss. Also wir möchten unsere Kolleginnen und Kollegen ansprechen und die Verbände und das ist uns einmal ganz wichtig. Wichtig ist aber auch zu sagen...
Ich würde ganz gerne kurz mal dazwischen haken. Was heißt denn, was können Sie denn konkret eigentlich machen als Bibliothekare?
Genau, das wollte ich jetzt gerade beschreiben. Bibliotheken sind nämlich Orte wir sind Multiplikatoren. Es wurde gerade immer wieder darüber gesprochen, man muss sich das Wissen aneignen und man muss die Fakten dazu bekommen. Und dafür sind Bibliotheken da. Mhm. Wir sind Orte der Bildung und Information und wir sind vor allem niedrigschwellige Bildungs- und Kultureinrichtungen. Und deshalb haben wir die Möglichkeit, oft auf ganz andere Art und Weise dieses Wissen zu verbreiten über Veranstaltungen, über Schulungen mit Schulklassen und Kitas. Wir benutzen digitale Medien dafür. Also wir sind wirklich ganz breit aufgestellt und haben dadurch eben die Möglichkeit, darüber zu informieren. Oder eben auch die Menschen selbst kommen zu uns und informieren sich mit Medien, über Medien.
Frau Faché, ich muss ein bisschen was zusammenfassen, weil die Leitung wahnsinnig schlecht ist. Man versteht sie stellenweise überhaupt gar nicht. Und deswegen, ich verstanden habe, ist, dass also Sie gerade eben die Bibliotheken als Orte der Bildung sehen und da viele Menschen erreichen. Heißt das auch, dass Sie häufig da in die Diskussion jetzt schon gehen können?
Ja, also dazu möchte ich sagen, also wir haben mittlerweile schon sehr viele Veranstaltungen zu dem Thema gemacht. Parallel zu Libraries for Futures haben wir vor 2 Jahren das Netzwerk Grüne Bibliothek gegründet und also nicht nur wir, sondern viele, vor allem in Berlin sitzende Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Und wir haben dazu Veranstaltungen zu Urban Gardening gemacht. Wie wollen wir in Zukunft leben? Das sind nämlich auch Themen, die uns beschäftigen und wo wir eben auch unsere Stärke sehen, sozusagen als Ort Menschen zusammenkommen zu lassen, um über den sozialen Zusammenhalt zum Beispiel zu diskutieren. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Das sind alles Themen, die auch uns beschäftigen und die wir sozusagen im Sinne der Agenda 2030 mit den 17 Nachhaltigkeitszielen auf jeden Fall als Thema in unsere Bibliotheken bringen wollen.
Super, Dankeschön. Wunderbar, das gehört zu haben. Libraries for Future, Patricia Faché. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Darf ich es nur kurz sagen?
Ja, sagen Sie.
Libraries for Future.org.
Könnten Sie sich bitte einfach unter forfuture@fridaysforfuture.de uns eine Mail schreiben, weil wir versuchen gerade Kontakt zu allen Forfutures aufzubauen. Das wäre direkt mal ein super Anfang.
Ich will schon vernetzen mit euch. Also,
perfekt, danke.
Das machen wir auf jeden Fall.
Na dann.
Okay.
Ja. Auf zur Vernetzung. Dankeschön, Frau Faché, für Ihren Anruf hier. Ich begrüße am Telefon Anja Grosse. Schönen guten Tag, Frau Grosse.
Hallo.
Hallo.
Ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil ich so lange gewartet habe.
Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie zum Thema beisteuern?
Ja, ich starte eine Wanderung Ende September, weil ich der Meinung bin, dass man das Klima nur retten kann, wenn wir das so als Weltgemeinschaft machen. Und die Wanderung wird Friedenswanderung heißen und ich werde in Hamburg losgehen, wo ich wohne, und dann Richtung Süden gehen, in kleinen Abschnitten, immer so 4 Wochen.
Mhm. Wollen Sie auf Ihrer Wanderung dann auch in Kontakt treten mit Leuten und genau diese Diskussion führen?
Also ich werde Menschen ansprechen, gerade welche, die vielleicht nicht, so wie ich, aus der links alternativen gebildeten Mittelschicht kommen, sondern es wird auch über den Osten, Jena, Leipzig gehen und so weiter und einfach mit Menschen in Kontakt kommen darüber und die fragen: erstens, wo beginnt Frieden für dich? Zweitens, wie können wir die Erde als Lebensraum bewahren? Und drittens, was könntest du selbst dafür tun? Mhm.
Frau Grosse, wenn Sie Ihre Wanderung gemacht haben, vielleicht lassen Sie uns unter unserer E-Mail einfach mal Ihre Erfahrungen zukommen.
Ja, gerne. Man kann auch direkt, also ich werde eine Website haben, wo ich einen Blog schreibe. Man kann auch ein Stück mitkommen oder währenddessen Kontakt mit mir aufnehmen.
Also.
Die Webseite heißt friedenswanderung.com.
Friedenswanderung.com, um sich eben miteinander genau über eben Natur, Frieden und Klima zu unterhalten. Frau Grosse.
Genau, und deswegen, also ich freue mich total über diese Fridays for Future Bewegung und fühle mich auch insofern als Teil davon.
Danke für Ihren Anruf.
Gerne.
Und eine schöne Wanderung wünsche ich.
Tschüss.
Ich begrüße Thomas Müller hier am Telefon. Herr Müller, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Oh, da ist wieder viel Hintergrundgeräusch. Okay.
Ja, ich bin gerade mit dem Auto unterwegs, durchaus kritikwürdig. Aber ich bin auch hier, um mit dem erhobenen Zeigefinger einmal einen Kritikpunkt anzubringen. Und zwar betrifft das Krisenbewusstsein, das ich für wichtig finde, dass man sich die Krise als solche bewusst macht, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft flächendeckend. Ich sehe darin aber auch eine Falle. Und die Falle ist meiner Ansicht nach die, dass man in Krisensituationen dazu neigt, über alte Entscheidungen zu treffen. Dass man, ja, als Priorität sieht, schnell eine Maßnahme umzusetzen, die dann am Ende kein Ergebnis bringt oder eben vielleicht sogar kontraproduktiv ist, wie wir heute gehört haben, mit Fahrrädern verstopfte Busspuren.
Ja.
Und ich sehe das auch in der Bewegung, die ich toll finde, Fridays for Future, oder ich selber unterstütze auch Compact passiv, sage ich, und werde aufgerufen mittlerweile zu zivilen Ungehorsam. Ich bekomme mit, dass Aktionen stattfinden. Ja, wir blockieren jetzt die IAA. Ich sehe das äußerst kritisch, weil das meiner Ansicht nach genau das ist, was kontraproduktiv sein wird. Wenn man sich radikalisiert, wenn man eben nicht die Geduld aufbringt, die große Masse Gesellschaft behutsam in die richtige Richtung zu bewegen, sondern mit der Faust draufhaut,
Ja. Dann
ist das kontraproduktiv und wird dazu führen, dass man einen großen Teil der Gesellschaft gegen sich aufbringt, dass man sich als radikalen Spinner hingestellt findet und eben genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich erreicht werden will und muss.
Eine Gefahr, die Sie ansprechen, die ich gerne hier mal ausführen würde. Und ich würde die Gedanken, die Sie angesprochen haben, jetzt ohne Sie weiter diskutieren, weil die Leitung tatsächlich sehr schlecht ist. Aber ich glaube, wir haben alles verstanden, Herr Müller. Sie haben wichtige Sachen angesprochen. Ruhe und Geduld, keine Hauruck-Aktionen und vor allem sich irgendwie nicht radikalisieren. Dankeschön für den Anruf. Das würde ich gerne, Herr Theune.
Ja.
Da sind ja wichtige Punkte angesprochen worden.
Ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Es gibt im Grunde genommen Lösungen, die umsetzbar sind und wo man jetzt auch nicht großartig drüber nachdenken muss, ob die negative Effekte haben. Es muss überhaupt erstmal angefangen werden damit und das ist bis jetzt einfach noch nicht der Fall. Insofern, wir haben auch das Problem, dass man nicht ganz behutsam die Gesellschaft mitnehmen kann, weil tatsächlich die Uhr tickt und die Zeit abläuft. Insofern hat man da einen Zielkonflikt und die Frage der Radikalisierung ist sehr stark davon abhängig, wie jetzt gesellschaftlich mit diesem Problem, mit dieser Krise umgegangen wird. Wenn der Eindruck ist, dass weiter Business as usual gemacht wird und es im Grunde genommen kleingeredet oder wegdiskutiert werden soll, dann passiert es auf jeden Fall, dass die Menschen, die sich engagieren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die vor allen Dingen diese Dringlichkeit sehen, dass innerhalb von kurzer Zeit was passieren muss, dass die dann eben andere Formen finden, um sich einzubringen.
Frau Weber, ist das bei Ihnen schon eine Diskussion, Radikalisierung?
Naja, also ich finde, da haben wir doch aktuell dieses wunderschöne, oder die wunderschöne Situation, dass wir eine unglaublich breite Klimagerechtigkeitsbewegung haben, die vereint sind hinter einem Ziel, nämlich Klimaschutz. Aber wir haben alle sehr verschiedene Aktionsformen. Also Ende Gelände blockiert Kohlebagger und bei uns ist es ein Schul- und Universitätsstreik. Und ich finde tatsächlich, dass das an sich ist schon etwas sehr Radikales zu sagen, wir bestreiken Bildung. Und wir werden definitiv auf diesem Level auch bleiben und weiterhin diese Schulstreiks durchführen. Natürlich wird es kreative Protestaktionen geben, wie beispielsweise Die-Ins und Banner-Drops beispielsweise, was wir ja auch aktuell schon machen. Und Da gibt es dann sicherlich fließende Übergänge und personelle Überschneidungen zu anderen höhergradigen oder höhere Aktionslevel enthaltene Klimagerechtigkeitsbewegungen. Aber wir werden definitiv auch weiterhin diese, in Anführungsstrichen, dieses Einstiegslevel an zivilen Ungehorsam in unserer Bewegung weitertragen.
Petra Heinze hat uns geschrieben und stellt die Frage nach der Einschätzung Fridays for Future im europäischen bzw. internationalen Kontext. Wie erfolgreich die Bewegung eigentlich in anderen Ländern ist, Herr Theune?
Ja, also die Fridays for Future sind ja eine globale Bewegung, aber ich glaube, es gibt wenige Länder, wo das so eine Dynamik ausgelöst hat wie in Deutschland. Und in Deutschland liegt das natürlich auch daran, dass die Fridays for Future Teil von einer größeren Klimagerechtigkeitsbewegung sind, die ja auch vorher schon in der Diskussion war. Also wir haben über den Nambacher Forst diskutiert. Wir hatten große Anti-Kohle-Demonstrationen und da ist sozusagen der Boden bereitet gewesen für die Fridays for Future. In anderen Ländern spielt es nicht überall die gleiche Rolle, aber es ist sehr ungleich verteilt. Mhm.
Frau Lotzmann, Regina Lotzmann schreibt nochmal von der Differenz zwischen Wissen und Handeln. Sie weist darauf hin, keine Mehrwegflaschen etc. Kaufen, keine Getränke to go kaufen, massenhaft Online-Bestellungen. Also man soll die Differenz zwischen seinem eigenen Wissen und Handeln ständig hinterfragen. Der Aufruf von Regina Lotzmann hier irgendwie in unserer Sendung. Ich begrüße jetzt am Telefon Thomas Bauer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen in die Sendung. Ja, ich wollte auch zu dem Thema was sagen. Wissen und Handeln, das ist ja unser größtes Problem hier im Westen, in der Lebenslüge, die wir leben. Weil warum lassen wir unser Leben eigentlich von Menschen bestimmen, die sich Wissenschaftler nennen? Damit meine ich Wirtschaftswissenschaftler und Ökonomen, die eigentlich im engeren Sinne keine sind. Warum hören wir eigentlich nicht auf die Naturwissenschaftler, Mathematiker, Physiker, Chemiker und alles, was dazugehört? Das ist ja die Differenz der jungen Generation, die sich die Naturwissenschaftler zum Vorbild genommen hat, während die Alten auf die Ökonomen hier hören, die ihnen ihr gutes Leben weiter versprechen. Hm. Weil bestimmt werden wir ja von Leuten, die gesellschaftlich und wirtschaftlich halt zur Elite gehören. Und die Ökonomen, die versuchen ja dieses Elitensystem aufrecht zu erhalten.
Dürfte ich da aus Sicht der jungen, Frau Weber, ja? Ich wollte nur aus Sicht der jungen Generation einmal kurz einwerfen, zumindest aus Bewegungssicht, dass ich glaube, dass wir da zumindest nicht von die Ökonomen und auch nicht von den NaturwissenschaftlerInnen sprechen können. Denn es gibt durchaus auch Ökonomen, die in den Wirtschaftswissenschaften aktiv sind und die beispielsweise Dinge wie Postwachstum, eine Gesellschaft, in der oder ein Wirtschaftssystem, das innerhalb der planetaren Grenzen funktionieren kann, erforscht und da Modelle erarbeiten. Und das heißt, ich denke, da kommt es sehr differenziert darauf an, welche Bereiche man sich anschaut. Diese Konzepte sind schon fertig und erforscht und erarbeitet und man kann sich damit auseinandersetzen. Und Wirtschaft steht nicht zwingend im Konflikt mit Ökologie. Und tatsächlich sind die größten Wirtschaftsrisiken ökologische Krisen. Und dem ist sich die Wirtschaftswissenschaft zum Großteil tatsächlich bewusst. Nur auf genau diese Wissenschaftler wird nicht gehört. Und da stimme ich Ihnen absolut zu. Diesen Wissenschaftlern müsste man zuhören.
Darf ich dazu noch was kurz sagen? Damit meine ich halt die führenden Leute, ob das jetzt die Chefökonomen der Banken sind, der Unternehmen oder auch die fünf Wirtschaftswissenschaftler der Bundesregierung, die weisen. Das sind ja alle, die in einer bestimmten Denkrichtung des ewigen Wachstums weiterdenken. Was halt nicht funktionieren kann, aber da ist ja oft alte, männliche Menschen sind, wollen die natürlich nicht kurz vor ihrem Ausstieg nochmal komplett alles hinterfragen, was sie bisher in ihrem Leben gemacht haben. Das ist ja das gründliche Problem, das wir in vielen Lebensbereichen haben. Wenn ich mein ganzes Leben etwas irgendwie gemacht habe, in der Kohle gearbeitet habe oder Kohle verfeuert habe, da will ich ja nicht irgendwann nach 50 Jahren mir eingestehen müssen, verdammt, ich hätte schon vor 30 Jahren umgestehen.
Ja. Ein durchaus wichtiger Gedanke, wenn man sich halt überlegt, was alles erforderlich ist, vielleicht eben tatsächlich auch immer wieder die Appelle unserer Hörerinnen und Hörer, sich tatsächlich auch zu hinterfragen, diesen Appell auch an Wirtschaftswissenschaftler weitergegeben von Thomas Bauer, von unserem Hörer Thomas Bauer. Dankeschön, Herr Bauer, für den Anruf. Ich wünsche mir noch, wir haben sehr viele Hörer hier noch, die anrufen wollen. Jetzt begrüße ich als am Schluss Maria Meier. Schönen guten Tag, Frau Meier.
Ja, guten Tag. Ich habe jetzt leider die Diskussion erst vor kurzem verfolgen können, aber ich finde sie sehr spannend und ich weiß nicht, ob schon jemand darauf hingewiesen hat, dass es ja auch wichtig ist, dass die Friday for Future-Bewegung zusammenkommt mit der Arbeiterbewegung. Es gibt ja auch viele Arbeiter, die kämpfen für ihre Arbeitsplätze und für den Umweltschutz.
Haben wir durchaus gehabt, aber schön, dass Sie es nochmal betonen, auf jeden Fall, dass da verschiedene Gesellschaftsschichten eben auch und verschiedene Bewegungen zusammenkommen. Herr Theule, verschiedene Bewegungen sich miteinander tatsächlich vernetzen.
Ja, vor allen Dingen ist ja die Grundidee von dem Klimastreik jetzt am nächsten Freitag, dass das Thema gerade auf die Arbeitswelt ausgeweitet werden soll. Also man sieht da eine ähnliche Dynamik wie an den Schulen, dadurch, dass jetzt alle dazu aufgerufen sind, sich daran zu beteiligen, wird auch am Arbeitsplatz jetzt darüber diskutiert, was können wir denn eigentlich machen? Wir sind jetzt dazu aufgerufen und man sieht tatsächlich an vielen Stellen, dass sich auch Betriebe, von denen man das nicht erwartet hätte, auch dazu entscheiden, was dazu zu tun, dazu aufzurufen, sich zu beteiligen oder den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das zu ermöglichen. Und das ist ein erster Schritt, um das eben auch in die Arbeitswelt reinzutragen.
Wir haben uns noch vorgenommen, auf nicht nur auf den Freitag zu verweisen. Frau Weber, das ist ja nur der Anfang einer ganzen Protestwoche.
Ja, ich denke, tatsächlich ist der erste Freitag der relevanteste Aspekt dieser gesamten Streikwoche, da wir da, wie Herr Theune auch gerade schon erklärt hat, alle mitnehmen wollen. Und im Anschluss wird es eine sogenannte Week for Climate geben, die über ganz Deutschland verteilt. Das Motto hat 7 Tage, 7 Themen, ein Ziel, die Rettung der Welt, in der wir sozusagen in verschiedenen Themengebieten einfach aufzeigen wollen, wie unglaublich schön dieser Planet ist und wofür es sich lohnt zu kämpfen. Und dafür wird es dann auch Fokusdemos auf verschiedene Städte in Deutschland verteilt geben. Und wir hoffen natürlich, dass, oder das Ziel ist, und das ist, da sind wir auch sehr optimistisch, dass wir am 20.09. alle mit auf die Straße bekommen und dass da vielleicht dieser Realisationsmoment kommt, dass man die junge Generation hier nicht alleine dastehen lassen darf, sondern dass jetzt alle Mut zeigen müssen, mit uns auf die Straße zu kommen und mitzumachen. Und der 20.09. ist ein Auftakt. Diese Woche im Anschluss ist die Chance, in verschiedensten Aktionsformen mit einzusteigen und den Protest auf die ArbeiterInnenbewegungen weiter auszuweiten.
So wie der Wunsch jetzt eben ja auch geäußert wurde. Was, wie sehen Sie da den 20. Dem entgegen?
Der kann die Situation tatsächlich nochmal verändern, weil dann deutlich werden könnte, es geht tatsächlich jetzt auch konkret um Wählerstimmen. Also das ist ein Thema, was eben nicht nur die Generation betrifft, die noch nicht wählen kann, sondern das geht in die Breite. Und das ist sozusagen die Frage, was geht jetzt für ein Signal aus von dem Streik?
Dafür brauchen wir Sie alle.
Das als letztes Wort noch von Lucy Weber, aktiv bei Fridays for Future in München. Simon Theune forscht über Protestbewegungen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Beteiligung hier, wie ich allen danke, die sich per E-Mail und per Telefon beteiligt haben. Nach 11 widmet sich die Lesart dem Thema, wo fängt Rassismus an? Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.